schleswigem Zusammenhang bereits ab 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Wir haben ja gesehen bei der Offenbarung, dass es im Endeffekt bei diesem Buch in erster Linie darum ging, so wie es auch die Einleitung ganz deutlich zum Ausdruck bringt, es geht hier nicht in erster Linie um Endzeitgeschehen, um Neugier, dass man sehen soll, was passiert, sondern es geht um die Person Jesu Christi. Darum heißt es auch Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, geoffenbart werden soll der Herr Jesus. Das ist schon mal der entscheidende Punkt. Das heißt, das Buch ist speziell für die Gläubigen geschrieben. Das einzige Buch im ganzen Neuen Testament, wo eine Glückseligpreisung drauf liegt, wo Gott sagt, glückselig ist der, der dieses Buch letztendlich liest und der das bewahrt, was da drinnen steht. Das heißt, dieses Buch ist von Gott geschrieben, dass wir es lesen, dass wir es bewahren und dass wir zugerüstet werden in diesen Endzeitgeschehen. Das heißt, dass wir überleben geistlich. Um das geht es. Und er sagt hier ganz klar, es geht eigentlich immer ums Gleiche, ums Wort Gottes und um den Herr Jesus selber, um ihn als Erlöser. Wir haben dann ja gesehen, wie der siebenfache Gottesgeist hier vom Thron Gottes, der Herr Jesus, bezeugt hat, wie im Zentrum gleich zu Beginn von dem Buch das Entscheidende steht. Und um das geht es auch. Um die Vergebung der Sünde, wo es hier heißt, Vers 5, dass er uns gewaschen hat von unseren Sünden durch sein Blut, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat, nicht um über Menschen zu herrschen, sondern um über die Sünde zu herrschen. Und dass er eben hier wiederkommen wird, und zwar eindeutig, und zwar die, ich sag mal, der Abschluss der Wiederkunft wird sichtbar sein auf der Ölberg in Jerusalem, an diesem letzten Tag der Schlacht von Harmageddon, gegen Abend, sagt die Bibel, wird er wiederkommen, der Jesus. Es wird ein schrecklicher Tag sein, und dann wird es Licht werden, dann bricht das tausendjährige Reich an. Wir haben dann ja auch gesehen, wie der Johannes als praktisch unser Mitgenosse, das sagt er ausdrücklich, als der, der genauso teilhaftig ist des Reiches Gottes wie wir, und er betont ja, dass er ein Bruder ist. Das heißt, es ist von letzter Bedeutung. Das Buch hat keinerlei, ich sag's einmal, Hilfe für Menschen, wenn es nicht dazu führt, dass man eine lebendige Beziehung zum Jesus eintritt oder in ihr lebt. Das Wissen dieses Buches nützt nichts, sondern man muss Bruder oder Schwester sein, man muss gläubig sein, man muss hier gerettet sein, muss ein Gotteskind sein. Und dann hat er ja diese Botschaft. Und diese Botschaft, die er hier hat, die hat er am Tag des Herrn. Wir haben ja gesehen, dass der Tag des Herrn im Prinzip nicht der Sonntag sein kann, sondern dass diese Gerichtsperiode sein muss, die die Bibel im Thessalonicherbrief mit dem Tag des Herrn beschreibt. Wir haben gesehen, dass der Johannes durch die Verfolgungen, es waren ja insgesamt 10 Verfolgungen in dieser Zeit, dass er durch die Verfolgungen, da war er ja in der Verbannung, dass er auch aufgerieben war, dass er, ich sag's einmal, seine Haltung mal Jesus gegenüber, ohne dass er es wollte, verändert hat. Und vor allem, er hat auch nicht nur der Herr Jesus aus dem Blickfeld verloren, sondern auch die Gemeinde. Und darum zeigt ihm der Herr Jesus als erstes der Leuchter die Gemeinde wieder. Und dann zeigt er ihm letztendlich, auf was es eigentlich bei diesen Dingen ankommt. Und das wird der Hauptkampf sein, auch für uns in der Endzeit. Und das, was der Herr Jesus jetzt offenbart, ab 13, das ist letztendlich die Stellung ihm gegenüber. Das heißt, was will er mir persönlich sein? Was will er mir tun, dass nämlich das nicht passiert? Er muss dem Johannes das nochmals zeigen, dass er hier aufgerieben wurde durch das Endzeitgeschehen, dass er abgedriftet ist. Der Teufel hat ihn abgedrängt. Und das ist eine typische Taktik des Teufels. Der Teufel wird nie zeigen, das macht er nur im offenen Okkultismus, aber er wird bei den Gläubigen nie sich zeigen. Er tritt auf als Engel des Lichts, er tritt fromm auf, er tritt verführerisch auf, er täuscht und versucht die Gläubigen abzudrängen, weg vom Herr Jesus. Und an dem kann man immer sehen, ob der Heilige Geist wirksam ist, an dem kann man immer sehen, ob es wirklich von Gott ist, was nämlich bei, egal was im Reich Gottes passiert, was im Mittelpunkt steht. Und laut Johannes 16, Abvers 7 steht im Mittelpunkt, wenn der Heilige Geist wirkt, immer genau das, was in der Offenbarung im Mittelpunkt steht, der Herr Jesus und das geschriebene Wort. Und um die zwei Dinge geht's. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie der Johannes praktisch sich neu ausrichten muss. Die Bibel benutzt sogar das Wort der Bekehrung hier. Und dass er dann die Gemeinde sieht. Wir haben ja dann den Leuchter gesehen. Und ich möchte nochmal betonen, warum macht Gott es so, dass 5 Kapitel nur Einleitung sind, nur Vorbereitung der Gläubigen. Und dann erst ab 6 lässt er den apokalyptischen Reiter praktisch erscheinen und zeigt ihn. Und dann erst, praktisch ab 16, kommen die Zornschalengerichte. Und dazwischen immer wieder Zurichtung der Gläubigen. Es geht um das Herz der Gläubigen. Wir kriegen die ganze Endzeitgeschehe voll mit, aber am Rande. Es geht die Wirklichkeit darum, was bedeutet es für uns. Was hier draußen passiert, hat Auswirkungen auf uns. Und das müssen wir lernen. Und hier ist jetzt ganz entscheidend, und zwar, er dreht sich ja dann, er macht das gleiche wie bei der Bekehrung, er richtet sich neu auf den Herr Jesus auf und dann sieht er als erstes den Leuchter, die Gemeinde. Das haben wir das letzte Mal gesehen, was es heißt, dieser goldene Leuchter aus dem Sacharja 4. Und jetzt kommen wir zum zweiten Part, ab 13, und jetzt sieht er etwas. Und das ist von letzter Bedeutung für die Gemeinde Jesu. Was steht im Zentrum des Reiches Gottes? Was steht im Zentrum der Gemeinde? Er sagt hier, und ich sah. Wir dürfen nicht vergessen, es geht bei der Offenbarung, wenn man das jetzt ganz nüchtern sieht, er soll bezeugen, alles, was er sah. Jetzt kommen wir zu einem zentralen Punkt, was er gesehen hat. Was von Gott her so wichtig ist, dass er sofort am Anfang der Offenbarung zeigen lässt. Er zeigt nämlich etwas, dass inmitten des goldenen Leuchters, inmitten der Gemeinde, im Zentrum jeder Gemeindearbeit, im Zentrum jedes gläubigen Lebens, nur etwas stehen darf, nämlich der Menschensohn, nämlich der Herr Jesus. Das sagt er ganz klar. Und in dem werden wir gemessen werden. Man wird uns nie fragen im Himmel, ob wir Wachstum hatten. Manchmal kommen die Brüder und sagen, wie geht es euch? Das sind immer so die verdeckte Frage. Ich weiß schon, was dann die zweite oder dritte Frage ist. Habt ihr Wachstum? Im Prinzip müssen wir gleich auf die Finger klopfen und sagen, halt. Die Frage ist falsch. Es geht nicht darum, ob wir Wachstum haben, sondern es geht darum, ob der Herr Jesus im Mittelpunkt ist, ob der Heilige Geist wirkt in unserer Mitte, ob der Herr wirklich im Zentrum steht. Dann sind wir auf der richtigen Spur, ansonsten sind wir falsch. Und er zeigt hier, es muss im Zentrum einer Gemeinde der Herr Jesus sein. Ich lese nochmals Epheser Kapitel 1, dieser 22. Vers. Und er hat alles unter seine Füße getan und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir müssen einfach von der Bibel her sehen, dass Gott in seinem Ratschluss der Äonen, der Ewigkeiten, beschlossen hat, dass das Haupt, der Herr Jesus, einen Leib hat, nämlich seine Gemeinde, durch die er handelt. Und aus dem Grund sehen wir hier auch immer praktisch paarweise der Herr Jesus und gleichzeitig die Gemeinde. Und die Bibel sagt ganz klar, im Zentrum der Gemeinde steht der Herr Jesus. Und das wird in der Endzeit ein großes Kriterium sein. Da wird man uns messen können, ob wir treu sind, ob wir in der Nachfolge Jesu sind. Ob wir zu den Überrest gehören, die durch die Endzeit durchgehen wird, unbeschadet. Nämlich, ob in unserer Mitte der Herr Jesus ist. wird uns nie fragen im Himmel, ob wir Erfolg hatten. Ob wir allgesehen waren, es interessiert niemanden. Ob wir Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, ob uns als Sekte verschreit, ist völlig wurscht. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Aber es interessiert niemand, sondern entscheidend ist, wie bin ich im Himmel angeschrieben. Ist im Himmel das Zeugnis für eine Gemeinde, im Zentrum der Gemeinde ist der Jesus, dann ist es in Ordnung. Dann ist alles andere, was drumherum passiert, völlig uninteressant. Denn wir müssen uns etwas bewusst sein. Die Menge draußen, die Masse, ich sag's einmal, die der Zeitgeist ja auch prägt, wird immer antichristlicher. Weil die Bibel sagt ganz klar, der Geist des Antichristen ist im Wirken und er wird immer stärker. Das heißt, das, was draußen passiert, ist kein Maßstab. Für uns ist der Maßstab das Wort Gottes und das sagt in der Mitte, ist der Herr Jesus. Das ist gar nichts. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Ich möchte auch nochmal etwas betonen. Die Gemeinde läuft nicht den Leuten hinterher. Das tut die Hure Babylon, aber nicht die Gemeinde. Sondern die Gemeinde verkündet, abgesondert von dieser Welt, das Evangelium und bringt den Menschen praktisch die Errettung und zeigt ihnen den Weg, aber sie läuft ihnen nicht hinterher. Nicht um jeden Preis. Sie macht keine Kompromisse. Wer hören will, der höre. Wer nicht hören will, wird der Preis dafür bezahlen. Das ist Evangelium. Und zwar ganz klar von Gott her. Gott lässt verkündigen. So wie es auch in Sprüche 1, 20 und folgende geschrieben steht, er lässt verkündigen, mitten im Lärm der Endzeit, an jeder Straßenkreuzung, er lässt verkündigen im größten Trubel der Endzeit, dass der Herr Jesus der Erlöser, der Retter ist, wer hören will, der höre. Und da muss man aufpassen als Gemeinde, man muss ihn im Zentrum behalten, es geht um ihn und nicht um die Menschen. Natürlich will der Herr Jesus die Menschen retten, aber zuerst einmal geht es um ihn und wir dienen ihm und nicht den Menschen. Das ist ein ganz großer Unterschied. In der Bibel steht, sie gaben sich hin dem Herrn und dann uns, sagt der Paulus, durch den Willen Gottes. Und das ist das Normale. Man gibt sich immer Jesus hin und er schickt mich dann zu den Menschen und dann diene ich den Menschen. Aber erst muss ich mich immer Jesus hingeben. Erst Zentrum der Gemeinde, die Mitte, wo ich mich hinwenden muss und dann schickt er mich zu den Menschen. Diese Prinzipien, die müssen klar sein. Die war beim Johannes nicht mehr klar. Warum hat er sich gedreht gehabt? Und man sieht jetzt hier in der Mitte der Gemeinde der Herr Jesus. Und Epheser 2, Vers, Entschuldigung, Offenbarung 2, Vers 1, das Sendschreiben Ephesus, dort sagt er, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt er, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, in der Mitte der Gemeinde ist der Herr Jesus gegenwärtig, das ist ein Normalzustand. Ich gehe in eine Gemeinde, in eine Versammlung, um Herrn Jesus zu begegnen, sonst wäre nichts. Das ist schon mal entscheidend. Und er hat auch die Engel, sprich Englisch, ja, ein Wort, das der Luther leider nicht übersetzt hat. Das Wort gibt es nicht in Deutsch. Es gibt keine Engel. Sondern das Wort heißt Bote. Natürlich gibt es Engelwesen, so hat man sie ja halt in Deutsch dann übersetzt. Es gibt himmlische Wesen, die als Boten auftreten. Dazu sagen wir Engel, aber in Wirklichkeit gibt es das Wort in Deutsch gar nicht, weil Luther hat es nicht übersetzt, er hat ein neues Wort draus geschaffen. Engelos heißt griechisch und deutsch hat er Engel draus gemacht. In Wirklichkeit heißt es Bote. Und hier, die Bote der Gemeinde sind hier sicher keine Engelwesen, sondern es sind wahrscheinlich die Verantwortlichen dieser Gemeinde. Schwierig zu sagen, den Punkt. Aber auf jeden Fall, er hat sie in der Hand. Das heißt, er hat auch die Verantwortung einer Gemeinde in der Hand. Das heißt, eine Gemeinde ist keine Demokratie. Eine Gemeinde geht es auch nicht nach dem, dass man abstimmt oder sonst was macht, sondern hat Gott gesetzt und das, was er gesetzt hat, das gilt. Weil er hat es in der Hand, sonst niemand. Wenn er dann jemand fallen lässt aus seiner Hand oder wenn er jemand ausspuckt, wie es in Offenbarung 3 geschrieben steht, dann ist wieder Gottes Sache. Dann ist Gottes Stunde. Aber ansonsten geht es hier nach Berufung. Das ist, was Gott getan hat. Er hat Berufe und damit gilt es. Und das müssen wir sehen, das sind die Prinzipien von Gemeinde. Und in der Mitte dieser Gemeinde ist er. Ich habe ja nun mal in Teil 6 das abgehandelt mit den Leuchtern. Und jetzt passiert etwas, jetzt offenbart er sich. Also er sagt ganz klar, er ist inmitten der Leuchter, er ist inmitten der Gemeinde. Und jetzt wird er beschrieben, es heißt, dass er dem Sohn eines Menschen glich. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Er gleicht dem Sohn eines Menschen. Da Das steht im Griechischen homoios und das heißt nur ähnlich. Das heißt, nach der Auferstehung Jesu ist der Herr Jesus völlig anders. Das ist die einzige authentische Stelle, wo du nach der Auferstehung Jesu ihn als Auferstandener in seiner himmlischen Gestalt plötzlich siehst, wie er auftritt. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium für die Endzeit. In der Bibel steht, dass in der Endzeit durch Zeichen und Wunder, und da steht die drei gleichen Worte, die für die echte Zeichen der Urgemeinde in der Apostelgeschichte da waren. Es steht in Matthäus 24, 24, in Offenbarung 13, 13, dass mit diesen Zeichen praktisch, manchmal steht sie in immer Zweierpaar, manchmal alle drei Begriffe, dass mit diesen Zeichen praktisch, mit falschen Zeichen und Wunder, die ganze Menschheit vom Antichristen und von seinem falschen Prophet verführt werden wird. Und das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wie offenbart sich der Herr Jesus? Das heißt, für uns ist wichtig, er ist in der Mitte der Gemeinde, aber es ist wichtig, wie ist er denn in der Mitte? Wie ist er bei uns? Wie ein Menschensohn. Aber bloß wie? Und 2. Korinther 5, Vers 16 sagt ganz klar, was das bedeutet. Ich denke, das müssen wir beachten. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Wir kennen den Herr Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Das heißt, wenn jetzt in der Endzeit plötzlich, wie es bei den Mystikern im Katholizismus geschah, wie es teilweise in der Charismatik geschieht, wenn plötzlich ein Christus erscheint als Vision, der, so wie es auf dem Bildchen drauf ist, lange Haare hat, eine Donnerkrone, Blut fließt, dann wissen wir sofort, dass es nicht der Christus der Bibel ist. Weil wir ihn nicht mehr nach dem Fleisch kennen, sagt die Bibel. Sondern wir kennen ihn jetzt nur noch so wie in der Offenbarung und nicht mehr nach dem Fleisch. Das heißt, der Christus der Bibel, der Auferstandene, blutet nicht mehr. Er tritt auch nicht mehr in Menschengestalt auf. Das heißt, dann wird hier an das Wort, dann würde stehen, er ist den Menschen Isos, er würde wie ein Mensch auftreten. Er gleicht nur einem Menschensohn. Man sieht noch, es ist der Sohn des Menschen, der Herr Jesus, aber in Wirklichkeit ist er nicht mehr im Fleisch, er ist nämlich auferstanden, hat sein Auferstehungsleben und ist jetzt im Himmel in anderer Gestalt. Und damit warnt uns auch der Johannes. Wir müssen aufpassen. Der wahre Christus ist in der Gemeinde zu finden. Dort offenbart er sich. Er ist einfach in der Gemeinde Jesu, bei den Heiligen. Und gleichzeitig ist der wahre Christus nicht mehr im Fleisch. Das heißt, man sieht ihn nicht in Menschengestalt. Also ihre Gestalt, die dann Fleisch und Blut hat, wo bluten kann, wo du dieses mystische Bild hast. Sondern wenn solche Visionen und Dinge geschehen, brauchen wir nicht einmal überlegen, ist alles falsch. Ist rundweg entweder aus dem Herzen des Menschen oder vom Teufel. Brauchen wir nicht einmal überlegen, das ist sowas von glasklar. Das ist genau das Gleiche, wenn zum Beispiel Zungenrede übersetzt werden und sind nicht der Gott gerichtet, die sind in der Regel nie an Gott gerichtet, das ist alles falsch. Warum überhaupt nicht überlegen? Das ist ganz klar von der Bibel her. Das heißt, er zeigt uns hier und sagt, inmitten des Leuchters, inmitten der Gemeinde offenbart sich der Herr Jesus, aber nicht mehr im Fleisch. Und in Apostelgeschichte 9, 3 bis 6, wenn ihr die Bekehrung des Paulus einmal in Ruhe nachlässt, wo ich es jetzt nicht lese, dann seht ihr etwas. Als der Paulus, dem er Jesus begegnet, ist er so gewaltig, dass er zusammenbricht und drei Tage lang blind ist. Wisst ihr, das sind keine so, ich sag's einmal, billige Christuserscheinungen. Das sind alle vom Teufel oder vom Herzen der Menschen. Sondern wenn der Auferstandene je erscheint, dann erscheint er in so einer furchtbaren Gewalt, dass sein Lieblingsjünger Johannes zusammenbricht zu seinen Füßen, dass so ein harter Pharisäer wie der Apostel Paulus niederfällt und drei Tage blind ist. Ist ein anderes Kaliber. Ist was anderes wie das, was mir in der frommen Seele so produziert. Und das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Er erscheint als Menschensohn. Und was auch wichtig ist, in Matthäus 16, Vers 13, dort heißt es, äh, Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er eines seiner Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen. Das heißt, er hat sich Israel als der Sohn des Menschen geoffenbart. Und ich denke, hier muss man nochmals etwas ganz nüchtern betrachten. Der Sohn des Menschen. Warum ist da Jesus Mensch geworden? Wir haben es ja in der Verkündigung am Sonntag vor 8 Tagen habe ich es versucht darzustellen. Warum? Das ist ein ganz einfacher Grund. Er musste einen Menschenkörper anziehen. Er musste ein Mensch werden wie wir, um Blut zu vergießen. Nach mosaischem Gesetz konnte niemand erlöst werden, wenn nicht unverseuchtes, kostbares, teures, unendlich wertvolles Blut für alle Menschen vergossen wurde. Und es konnte nur, wenn der Sohn Gottes selber die Himmel verlässt und ein Mensch wird wie wir. Das heißt, er hat einen Körper braucht, durch den Blut floss. Aber kein Blut, das vom Menschen kam. Darum hat ihn Gott durch den Heiligen Geist praktisch gezeugt in der Maria. Der Vater hat ihn Mensch werden lassen. Es ist ein ungeheures Geheimnis. Ihm, der vorher in der Gestalt des Vaters vor Ewigkeit her im Himmel war, wird ein Mensch wie wir, um Blut zu vergießen. Das war der ganze Grund. Und Menschen so steht immer für Blut vergießen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ihr kennt auch dann einmal sehr Lukas 12, 10. Er betitelt sich sehr deutlich der Jesus, als der Sohn des Menschen. Warum? Er betont, dass er Mensch werden musste. Ein richtiger Mensch, um Blut zu vergießen. Und da werden wir in der Endzeit auch aufpassen müssen. Es muss sich in der Gemeinde alles um den Herr Jesus drehen. Es muss sich in der Gemeinde um den auferstandenen Herr Jesus drehen. Und es muss sich in der Gemeinde alles um sein kostbares, teures und vergossenes Blut drehen. Das ist das Kriterium. Wenn sich da nicht drum dreht, dann wird es schwierig. Lukas 18, 31 sagt, und er nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, es wird alles erfüllt werden, was durch den Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Das heißt, die ganze Prophezeiung geht auch dorthin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die kleine Offenbarung anseht, der Sacharja, dann findet ihr wieder das Bundesblut. Wenn ihr Jesaja 53 anseht, dann seht ihr letztendlich, was im Kreuz vor Golgatha geschah, körperlich. Dann seht ihr im Psalm 22, was im geistlichen Bereich am Kreuz vor Golgatha passiert ist. Und ihr seht im Psalm 69, was im seelischen Bereich passiert ist am Kreuz vor Golgatha. Das heißt, die Bibel prophezeit praktisch nach Geist, Seele und Leib, was der Herr getan hat. Und es zielt alles auf dieses Vergießen des Blutes. Wenn man dann in Daniel 7, Vers 13 reingeht, ihr hattet ja hier in der Offenbarung das zentrale Kapitel und die zentrale Aussage über die Wiederkunft Jesu. In Daniel 7, Vers 13 heißt es, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Menschensohne. Der gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde Gewalt, Ehre und königliche Würde verliehen, dass ihm alle Völker, Stämme, Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist eine ewige Gewalt, die nicht vergeht. Sein Königtum wird nie untergehen. Da sehen wir wieder, Herr Jesus als Mensch zum Vater im Himmel kommt. Das ist in der Bildersprache der Bibel hier geschrieben, alttestamentlich. Und wie er ihm hier letztendlich auch das gibt, was im tausendjährigen Reich dann passieren wird, ihr könnt euch erinnern, die Stufe des Reiches Gottes. Wir sind in Stufe 2. Christus ist in uns, der Heilige Geist. Der Jesus hat durch den Heiligen Geist Wohnung gemacht. Stufe 3, das Sichtbarwerden des Reiches Gottes auf der Erde. Das ist, was hier beschrieben steht im Daniel. Die dritte Stufe. Und eins ist klar, Israel hat es nicht verstanden. Das müssen wir uns bewusst sein. In Johannes 12, Vers 34, die ganze Schriften sind geprägt vom Unverständnis des Volkes Israel. Das auserwählte Volk hat es ausgerechnet nicht verstanden. Nur ein kleiner Anbruch draus. Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Sie haben zwar verstanden, dass der Messias in Ewigkeit bleibt. Dass hier eine Person aus der Ewigkeit ewig bleiben wird, haben sie nicht verstanden, dass es ein Menschensohn sein muss und dass er erhöht werden muss. Das heißt, sie haben das Kreuz nicht verstanden, sie haben das Blut nicht verstanden, sie haben das Vergießen des Blutes nicht verstanden. Und das ist für uns von letzter Bedeutung, dass wir in der Endzeit begreifen, um was es geht. Er ist der Menschensohn, es geht um seine Flut. Und an dem Kriterium könnt ihr sehen, ob das sauber ist oder nicht, was in der Endzeit abläuft. Ob der Jesus im Zentrum ist, ob sein Blut im Zentrum steht. Offenbarung 14, 14. Hier haben wir die Szene nach der Entrückung. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Menschensohn. Ist ja aufgefallen, dass immer, wenn der Menschensohn kommt in der Offenbarung, das heißt, er glich ihm. Wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch, sondern er gleicht ihm nur. Die Bibel betont nochmals, dass es der Menschensohn ist. Und dazu gehört 1. Timotheus 3, 16. Gott hat sich geoffenbart im Fleisch, nämlich um Blut zu vergießen. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Das heißt, der Jesus hat einen Körper angenommen aus Fleisch und Blut. Und glaubt auch das nicht von den Ein-Gott-Religionen. Das ist alles, das ist gelogen. Nur der ist der lebendige Gott, der einen Sohn hat. Die Bibel sagt ganz klar, Gott hat einen Sohn. In Sprüche steht sogar mal, weißt du, wie er heißt? Kennst du seinen Namen? Natürlich hatte damals noch keiner gekannt, den Namen Jesus. Aber der lebendige Gott, das Merkmal des Vaters im Himmel, des lebendigen Gottes, ist, dass er einen Sohn hat. Wenn auf dem Felsendom Jerusalem oben drüber steht, Allah praktisch hat keinen Sohn, dann brauchen wir nicht weiterreden. Dann ist alles geschwätzt. Der lebendige Gott hat einen Sohn. Und er offenbart sich nur durch diesen Sohn, durch Jesus Christus, sonst doch gar niemand, durch seine Fleischwerdung. Lest du mal Johannes 1, 14 weiter. Da steht ganz klar, dass wir von Gott gar nichts wissen, wenn nicht der Herr Jesus gekommen wäre und der Vater geoffenbart hätte. Wir würden gar nichts wissen, wir wären vollständig in Unwissenheit. Galater 4, mit das wichtigste Kapitel über die Offenbarung Jesu Christi. Ich lese ab Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Warum? Um Blut zu vergießen. Ich möchte es nochmals betonen. Und unter das Gesetz getan. Warum? Um durch das Vergießen des Blutes das Gesetz zu erfüllen. Das sind eherne Zusammenhänge, die man nicht verwischen kann. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Jeder Mensch ist unter einem doppelten Gesetz. Er ist unter dieser Gesetzmäßigkeit oder dem Fluch aus 1. Mose 3, aus der Sünde, vom Sündenfall her. Und das mosaische Gesetz verurteilt den Menschen zum Tode. Und jetzt sagt die Bibel, sobald du die Sohnschaft empfängst, bist du Erbe Gottes, dann erbst du das ewige Leben, dann erbst du die Erlösung. Und zu dem musst du kommen. Und darum betont hier die Bibel, er ist ein Menschensohn. Aber er ist nicht mehr in der Gestalt des Menschensohnes. Das ist der Unterschied. Er ist der Menschensohn, der Mensch geworden ist, der das Blut vergießt, aber nicht mehr in der Gestalt. Er ist nämlich auch verstanden. Wenn man Johannes 14, Vers 6 bis 10 in Ruhe liest, dann sieht man hier ein paar entscheidende Dinge. Und zwar das Johannes-Evangelium ist das Buch, das hier der Jesus mit dem Tiefsten offenbart. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Obwohl er ein Mensch war, wie wir, obwohl er Blut vergossen hat für uns, diesen Körper anziehen musste, wahre Wirklichkeit, die Offenbarung des alleinigen Gottes, der im unzugänglichen Licht wohnt, wer der Herr Jesus gesehen hat, hat Gott den Vater gesehen, wie wenn er in Menschengestalt gewesen wäre. Der Herr Jesus ist die perfekte Offenbarung auch des Vaters im Himmel. Und was jetzt auch für uns wieder wichtig ist, er wird wieder in Gestalt eines Menschensohnes wiederkommen, wenn er sichtbar wiederkommt auf der Ölberg. In Matthäus 24, in Vers 27 heißt es, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das heißt, er wird als Menschensohn wiederkommen. Vers 30 heißt, das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen. Dann wird er bei der sichtbaren Wiederkunft sich alle an die Brust schlagen, dann wird er offenbar werden für die ganze Welt, dass er der Erlöser war. In Matthäus 24, 37 bis 39, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche kam und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird genommen, der andere gelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen, der andere wird gelassen. Und der Parallelstelle steht, zwei werden im Bett liegen, der eine wird genommen, der andere wird gelassen. Das heißt, die Wiederkunft wird gleichzeitig auf dem ganzen Erdball geschehen. Der eine ist im Bett, der andere arbeitet. Und es ist ganz klar, es wird die große Scheidung geben. Dann wird man sehen, was echt war und was nicht echt war. Aber er wird als Menschensohn kommen. Und nochmals ein Gedanke zu seiner Offenbarung als Menschensohn in Johannes 6, Vers 53. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Welche Bildersprache. Sie konntet hier nicht sein Blut trinken und sein Fleisch essen. So, es war ganz klar, er musste sein Blut vergießen und sein Fleisch musste brechen unter der Sünde. Das war gemeint. Und diese vollkommene Erlösung musste sie annehmen, sie musste es aufnehmen, dass hier geistliches Leben geschah. Und ich denke, das ist von letzter Bedeutung. In der Offenbarung, wo die Bibel uns ja warnt, dass man durch die Verfolgung, durch den Druck, also durch endzeitlichen Druck, und der Druck des Johannes war ähnlich wie der, wo in der Endzeit geschehen wird, dass man dann abgedrängt wird, nicht mehr in der richtigen Haltung steht. Was musste Johannes tun? Er muss sich umwenden. Das heißt, er muss seine Haltung an Jesus gegenüber verändern. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir sicher sind in der Endzeit, dass wir richtig auf den Herr Jesus ausgerichtet sind, dass wir es richtig sehen. Und was hier ganz klar ist, er ist inmitten der Leuchter in der Gemeinde, also alle Gemeindearbeit dreht sich nur um Jesus. Er ist gleich einem Sohn des Menschen, das heißt, es ist der, der einst Mensch wurde, um sein Blut zu vergießen, aber er ist nicht mehr in der Gestalt der Menschen. Das ist von letzter Bedeutung. Und wenn in der Endzeit viele Stimmen aufstehen werden, ich kann euch nur eines prophezeien, in der Endzeit wird es noch viele Zeichen und Wunder geben. Da wird es die tollste geistliche Erfahrung geben. Aber ich sage es euch ehrlich, wenn jetzt hier ein Toter von mir auferweckt werden würde, interessiert mich im Prinzip relativ wenig. Weil die Bibel nämlich nichts darüber sagt, Todauferweckung ist überhaupt nichts von der Bibel her als Zeichen. Sondern in der Endzeit geht es um was anderes. In der Endzeit geht es darum, wer stur an der, praktisch einmal Jesus bleibt, aus seinem Blut an der Schrift, nicht was Zeichen und Wunder passieren. Der Antichrist wird Zeichen und Wunder tun in Hülle und Fülle. Und es werden Christusse erscheinen, in Erscheinungen. Und die werden alle nicht sein wie Offenbarung 1. Sondern die werden alle anders sein. Die werden noch am Fleisch sein. Die werden sehr menschlich sein. Ich habe schon Weissagungen gehört, Vision, da war ich dabei, da sagt eine Schwester, ich zweifle nicht, dass es eine Schwester war, aber sie war verführt, hat sie gesagt, ich sehe im Gesicht der Herr Jesus, ich sehe seine Donnerkrone, ich sehe seine Haare und er blutet. Und jetzt fällt das Blut auf die Herzen der Menschen und es wird weiß. Ist das falsch? Ja, scheinbar falsch. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Aber Christus erscheint nicht im Fleisch. Und es kommen keine Tröpfchen vor ihm auf Versammlung und reinigt die Herzen. Das ist mystischer Unsinn. Entschuldigung, wenn ich es so deutlich sage. Das ist mystisch. Teuflisch sogar. sondern Christus hat sein Blut ein für alle Mal ins Heiligtum getragen. Und dort ist es. Und aufgrund von diesem Blut kann er jeden von uns mit diesem Blut reinigen, Tag und Nacht vor Gott. Das ist der große Unterschied. Und in der Endzeit wird es darum gehen, der auferstandene biblische Christus oder der mystische Christus des Antichristen. Der Antichrist und der falsche Prophet, die werden nicht gottlos sein, die werden fromm sein. Die werden die Menschheit verführen, sie werden sie einseifen. Sie werden sie mit falschen Gesichten, mit falschen Zeichen, mit falschen Wundern, mit falschen Erscheinungen auf die falsche Spur führen. Das Erste, was der Johannes sehen muss, ist der Sohn des Menschen. Er sieht zuerst einen Menschensohn. Damit weiß er Blut. Und das Zweite, was er sieht, ist nicht mehr der gleiche. Er konnte es ganz genau unterscheiden, ist nicht mehr der gleiche. Da ist ja Auferstehung geschehen, er hat ein Auferstehungsleben. Jetzt wird er beschrieben. Jetzt wird beschrieben, er hat ein Gewand. Ein Gewand, das bis zu den Füßen reichte. In Lukas 9, Vers 29. Auf dem Berg der Verklärung. Während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes anders und sein Gewand strahlend weiß. Das Gewand steht in der Bibel für das Wesen, für die Gerechtigkeit. Und auf dem Berg Tabor, dann hat man etwas gesehen. Er war im Fleisch, das heißt, er hatte Hülle, einen Körper wie wir. Aber innen drinne, das heißt, der innere Mensch war der Sohn Gottes und er war weiß, der war rein. Und es ist rausgekommen. Das heißt, die Schechina, die Wolke- und Feuersäule, war mit einem Fleischmantel zugedeckt. Und in dem Moment, wie Gott auf dem Berg Tabor das hat offenbaren lassen, plötzlich ist die Wolke- und Feuersäule, die auf der Stiftshütte war, die Schechina, die Fülle des Heiligen Geistes, ist plötzlich aus diesem, ich sag's einmal, Fleischmantel herausgedreht und hat dann gestrahlt. Jetzt hast du die Schechina wieder gesehen. Das hast du gesehen. Dort ist er. Der Sühnedeckel. Der Hilasterion, der Erlöser. Und darum kommt er jetzt mit dem Gewand. Wenn man jetzt Offenbarung 19, Vers 13 sieht, dort wird dann das Gewand in der Endphase beschrieben, was da drauf war. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und wieder der gleiche Gedanke. Wenn du das Gewand siehst, Jesaja 64, Unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Offenbarung 7,14, wir müssen unsere Kleider waschen im Blut des Lammes. Und wenn jetzt da Jesus das reine weiße Gewand anhat, das laut Offenbarung 19 im Blut getaucht ist, dann zeigt er uns wieder, und das ist das, was Johannes auch zeigt, ich bin der, der das weiße Gewand hat, der das Blut hat, der andererseits Offenbarung 7, Vers 14 tun kann, nämlich deine Kleider weiß waschen. Und Geschwister, wenn er nichts mitnimmt, wenn wir die Offenbarung durchstudieren, so Gott Gnade gibt, was er immer schafft auch. Vergesst eines nie. Es geht immer ums Blut Jesu. Es geht immer darum, dass ich vor Gott in Ordnung bin durchs Blut Jesu. Um das geht es durch die ganze Endzeit. Egal, was euch die Menschen erzählen und erzählen mögen, ist völlig egal. Entscheidend ist, dass ich gereinigt durch Jesu Blut mit Gott in Ordnung bin und dann komme ich durch. Und alles andere spielt keine Rolle. Alles andere ist zweitrangig. Aber das ist das Entscheidende, was er hier zeigt. Er zeigt sich als Menschensohn, der Blut vergießen musste, darum musste er ein Mensch werden, und der das Gewand der Gerechtigkeit hat, nämlich das im Blut getaucht ist, durch das die Menschen gereinigt und gerettet werden. Dann ist er umgürtet, das ist jetzt von großer Bedeutung, um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Gold ist in der Regel immer das Wesen Gottes, und der Gürtel ist laut Epheser 6,14 ein Bild für die Wahrheit. Und Johannes 14, Vers 6 sagt nochmal ganz klar, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Warum fragt denn der Pilatus, was ist Wahrheit? Wisst ihr warum? Weil Wahrheit absolut nicht sauber ist. Das, was diese Welt unter Wahrheit versteht, das ist nicht sauber. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich kann euch nur eines sagen. In der Endzeit werden wir als Menschen angelogen, wir werden angelogen werden, dass sich die Balken biegen. Wenn ich bloß sehe, er ist nur einmal fünf verschiedene Zeitungen gehabt, von fünf verschiedenen, ich sag's einmal, politische Richtungen und fünf verschiedene Hintergründe und dann lest er mal, was in Israel passiert. Wir werden angelogen, dass sich die Balken biegen über das, was in Israel passiert. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Es geschieht hier biblische Prophetie. Und hier unten, die Palästinenser sind nicht ein armes, verfolgtes Volk, sondern die Palästinenser gibt es gar nicht. Sie gibt es weder laut Bibel, noch gibt es völkergeschichtlich. Das sind die Araber, die drumherum gewohnt haben. Es gab nie ein palästinensisches Königreich. Es gab nie einen palästinensischen König. Es gab nie ein palästinensisches Volk. Das sind einfach die Araber, die drumherum wohnen. So muss man es einfach sehen. Palästina kommt für die Römer, so haben sie den Landstrich benannt. Und der Herr Arafat ist niemand anders, wenn ich es richtig weiß, wie der Enkel vom Husseini, vom Großmufti von Jerusalem, am Hitler sein engster Vertrauter aus dem arabischen Raum und mit einem der größten Verfolger des Volkes Israel. Wisst ihr, was uns hier vorgegaukelt und vorgeheuchelt wird? Das ist letztendlich hier. Es ist wirklich haarsträubend, aber nicht nur bezüglich Israel, das ist ja der Stein des Anstoßes, weil es das Volk Gottes ist, das Erden ist, das sichtbare Teil, was man sehen kann vom Reich Gottes. Dass hier ein Volk ist, das abgesondert ist. Lesen wir mal 4. Mose 24, abgesondert von den Völkern. Und Moab, die drumherum gewohnt hat, der hat Bileam Kolle gesagt, verfluche sie mir, das ist heute nichts anderes. Und er hat gesagt, ich kann denen nicht fluchen, wenn Gott ihnen segnet. Und aus ihnen wird der Stern kommen. Da wird der Erlöser hervorkommen. Und so wie wir hier angelogen werden, von der Presse, so werden wir angelogen werden in allen geistlichen Dingen. Wo sich meine Heimatwurzel, wo ich hierher komme, ich komme ja aus der Ecke, wo der Gnadauer Verband war. Wo sich letztendlich hinter die Kulisse fast die ganze evangelikale Welt mit den Pfingstlern wieder verbündet hat, was ihre Väter in Entsetzen versetzen würde. Wisst ihr, was da passiert ist? Das sind noch kurz vorher die härtesten Dementis in den christlichen Blättern gekommen. Die Berliner Erklärung gilt und ist alles zu verwerfen. Man hat hinterher gesehen, wo das geschrieben wurde, war schon hinter die Kulisse alles über die Bühne. Geschwister, glaubt mir etwas. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber glaubt mir etwas, dass ihr nichts glauben dürft. Glaubt auch mir nichts. Guckt, hier ist die Wahrheit, dieses Buch. Und die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus allein ist die Wahrheit. Und allein was den Sohn Gottes betrifft und was von ihm geschrieben steht, das wird Wahrheit sein. Wir werden nur durchkommen, wenn wir uns stur an die Wahrheit halten. Es steht geschrieben, dann ist es in Ordnung, es steht nicht geschrieben, weg mit. Und wir werden angelogen werden, dass sich die Balken biegen. Drum hat der Herr Jesus um dieses Gewand, diesen goldenen Gürtel der Wahrheit, dass wir etwas verstehen. Wir brauchen goldene Wahrheit, göttliche Wahrheit. Gold ist immer Symbol für göttlich. Darum war die Stiftshütte alles aus Gold. Darum ist Jerusalem aus Gold. Das neue Jerusalem. Das heißt, wir brauchen göttliche Wahrheit. Wir brauchen Offenbarung vom Wort Gottes her. Das heißt, in der Endzeit wird die Hauptwaffe des Teufels die Lüge sein. Und er wird über Lügegeister und über Lügemächte wird er versuchen, die Gemeinde zu infiltrieren. Was will er? Dass sich wegdreht vom Herr Jesus. Das ist alles. Dass sie weggeht vom Blut. Dass sie weggeht von der Erlösung vom vollkommenen Opfer. Das ist das Ziel des Teufels. Wenn man das begreift, dann wird man hellhörig, wenn man sieht, was hier passiert. Die Bibel sagt ganz klar, erst der Weg, die Wahrheit, das Leben. Johannes 1,17 sagt, die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person hat sich selber schriftlich offenbart in diesem Buch. Darum steht im Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Luther hat übersetzt, dein Wort ist nichts, denn Wahrheit. Und genau so ist es. Ich habe jetzt die großen Grundzüge von dieser Offenbarung in Offenbarung 1 habe ich schon im Prinzip gefasst. Und was jetzt kommt, ist alles letztendlich, ist eine Bestätigung. Und zwar, es heißt dann, sein Haupt ist weiß wie Wolle und wie Schnee. Das heißt, er, der Reine, musste unrein, praktisch die Unreinheit tragen. Er wurde selber nicht unrein. Das ist auch so Irrlehre. Es gibt charismatische Kreise, die lehren, dass der Herr Jesus in dem Moment, wie er die Sünde auf sich genommen hat, praktisch wie ein Sünder zur Sünde wurde und dann gestorben ist und dass er dann wieder eine Wiedergeburt hat erleben müssen, dass er überhaupt auch verstehen kann. Absoluter Unsinn. Er hatte keine persönliche Sünde. Er ist nie geistlich für was Persönliches gestorben. Er ist vor Gott, dem Vater, nur getrennt gewesen um unsere Sünde, aber nicht um seine Sünde willen. Er musste persönlich nicht wiedergeboren werden. Weil er nämlich keine Sünde hatte, sondern in dem Moment, wie er mit seinem Blut die Sünde bezahlt hatte, war die Verbindung mit dem Vater wiederhergestellt. Und solche Irrlehre werden durch Lügegeister in der Endzeit verbreitet werden. Wir haben hier ein Riesenproblem, und zwar, er sagt hier, das Haupt ist weiß, seine Haare sind weiß wie Wolle, wie Schnee. Es muss klar sein, der Herr Jesus hatte nie Sünde und hat nie Sünde begangen, er war vollständig rein, sonst hätte er uns nicht erlösen können. Und das zeigt dort an Johannes auch nochmal. Er zeigt ihm, dass er völlig weiß, völlig rein ist. Jesaja 1,18, wenn eure Sünden blutrot sind, werden sie schneeweiß werden. Weiß ist immer für ohne Sünde als Symbol. Und dann sagt die Bibel, seine Augen sind wie Feuerflamme. Das ist von letzter Bedeutung. Nur einer hat Feuerflamme-Augen, durch die er alles sehen kann. Ich lese jetzt wegen der Zeit nicht mehr jede Bibelstelle. Und zwar, nur einer hat Augen wie eine Feuerflamme, nämlich der Herr Jesus. In Matthäus 24, Vers 4 sagt er, seht zu, dass euch niemand verführe. In Lukas 24 öffnet er den Emmaus-Jüngern die Augen. Und in Offenbarung 3,18 sagt er zu Laodicea, du brauchst Augensalbe. Und in 1. Korinther 1 sagt der Paulus, 1. Korinther 4, 4 bis 6, sagt der Paulus, praktisch, ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, denn der Herr ist es, der mich beurteilt. Und gleichzeitig sagt er, wir dürfen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Wisst ihr, das hat jetzt eine letzte Bedeutung. Wir dürfen uns nur in der Endzeit auf das Urteil Jesu verlassen. Und das bringt er Johannes jetzt nochmals bei. Er sagt ihm, du darfst nicht vergessen, ich bin der Menschensohn. Aber inmitten der Gemeinde offenbare ich mich nur als der Blut vergossen hat. Ich bin aber nicht mehr in der gleichen Gestalt. Ich habe Auferstehungsgestalt. Er zeigt ihm letztendlich dann dieses lange weiße Gewand. Die Reinigung kommt vor ihm. Er zeigt ihm den Gürtel, das letztendlich nur bei ihm Wahrheit zu finden ist. Und er zeigt ihm dieses weiße Haupt, dass er der einzig Reine in dieser furchtbaren Welt ist. Es steht im Alten Testament, der Reine muss den Unreinen reinigen. Und er ist der die Feuerflamme Auge hat, das heißt, der alles sieht. In Johannes 2, Vers 24 teilen kann, was wirklich los ist. Der Teufel wird uns anlügen, wie wir noch nie angelogen wurden in dieser Endzeit. Die Menschen, die nettesten, freundlichsten Menschen werden uns ins Gesicht hinein anlügen und es nicht einmal merken teilweise. Das wird auch in der Gemeinde Jesu passieren. Die einzige sichere Quelle wird der Herr Jesus selber sein. Er hat Augen wie Feuerflammen. Das nächste, was heißt, seine Füße sind wie Erz, glühend im Ofen. Erz steht der Bibel immer für Gericht. Drum waren die Geräte der Stiftshütte, bevor man reinkam in die Stiftshütte, aus Erz. Sie waren weiß, die Vorhänge. Damit hast du gesehen, du musst rein werden. Und es stand auf erzenen Füßen. Damit hast du gewusst, wenn du nicht weiß wirst, droht dir das Gericht. Wenn du dann die Reinigung durchlaufen hast, ein Bild für Bekehrung, für Wiedergeburt, für Reinigung durch Jesu Blut, dann kannst du in die Stiftshütte rein und dann war es golden. Da war dann kein Erz mehr, da war Gold. Das Wesen Gottes. Und seine Füße sind wie Erz, das heißt, er droht mit dem Gericht. 1. Petrus 4, Vers 17 steht, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Aber in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 steht, dass wir letztendlich dazu berufen sind, dass wir letztendlich im Gericht entflieht und dass wir nicht gerichtet werden. Und wenn man 1. Timotheus 5, 24, ja, guck, die Stelle möchte ich lesen. Dann sehen wir etwas.
Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manche aber folgen ihnen auch nach. Das heißt, wir müssen einfach nüchtern sehen, die Mühle Gottes mahlet langsam. Wir werden nicht alles sofort sehen. Obwohl in Apostelgeschichte 17,30 steht, dass Gott jeden richten wird, kann es passieren, dass die schrecklichsten Sünder davonkommen in diesem Leben, dass nichts passiert. Dass erst hinterher passiert. Es kann passieren. Es kann auch sein, Gott straft schon Sünder, die hier im Office allgesicht sündigen, vorher. Das wissen wir nicht. Das ist Gottes Sache. Aber etwas ist klar, er macht dem Johannes nochmals klar, zu Deutsch. Es gibt nur eine letzte Wahrheit beim Herr Jesus, ist sein Wort. Er allein ist der, der reinigt. Er allein ist der, der alles sieht, wie es wirklich ist, mit seinen Feueraugen. Und er ist der, der alles richten wird. Das heißt, wir dürfen hier nicht verzweifeln, indem wir sagen, das ist doch ungerecht, jenes ist ungerecht. Und uns an den Umständen zerreiben. Die Bibel sagt, der Geist des Antichristen wird die Heiligen der Höchsten zerreiben. Er wird uns zerreiben an den Umständen. Geschwister, lasst euch nicht zerreiben an den Umständen. Ihr müsst weitergehen. Ich habe schon oft gesagt, ich sage es nochmal, es gibt ein arabisches Sprichwort. Der Hund bellt, Hund ist ein Bild für die Unreinheit. Der Hund bellt, die Karawane zieht weiter. Wir müssen weiterziehen. Wir dürfen uns nicht beirren lassen. Wir müssen stur geistlich vorwärts gehen. Das, was um uns herum läuft, ist gelogen. Das ist bereits dieser antichristliche Geist, der die ganze Welt verrückt macht, auch die gläubigen Kreise. Wir müssen vorwärts gehen. Stur nach dem Wort Gottes, stur nach der Person Jesu Christi. Und hier ist nochmal seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und zwar, wenn er die Parallelstelle lest in Ruhe, es geht darum, dass das Heil praktisch zu allen Wassern geht. Und laut Offenbarung 17, Vers 15 sind die Wasser die ganze Welt. Das heißt, wir müssen nüchtern sehen, es geht bei allen diesen geistlichen Dingen darum, dass Menschen gerettet werden. Und das ist das Ziel Gottes. Es geht nicht darum, dass die Umwelt erhalten wird. Das ist ein Nebendefekt. Ein Gläubiger erbarmt sich nicht nur seines Viehs, sondern passt auch die Umwelt auf. Da brauchen wir gar nicht reden. Er ist der Obrigkeit untertan und begeht hier keine Sünde. Aber wir können die Welt nicht retten, weil die Welt wird gerichtet werden. Ein Teil der Endzeitgerichte sind Umweltgerichte. Ihr braucht auch nicht als Gläubige Angst haben, dass er BSE oder sowas kriegt. Wisst ihr warum? Jeder Mensch stirbt im Wille Gottes, der Gläubige zweimal. Der Gläubige stirbt im Wille Gottes und nicht ihre Krankheit. Da könnt ihr noch so aufpassen. Wenn es euch beschieden ist, dass Gott euch sterben lassen will, dann werdet ihr sterben. Wenn Gott euch nicht sterben lassen will, dann könnt ihr essen, was ihr wollt, dann werdet ihr nicht sterben. Das heißt, man muss hier vernünftig leben in dieser Welt. Vernünftig. Ich sage ausdrücklich vernünftig. Aber wir haben hier keine Botschaft. Wir haben der Welt nicht die Botschaft, zum Beispiel zu geben, bewahre die Umwelt, bewahre die Schöpfung, bewahre deinen Körper, sei anständig. Das ist alles uninteressant. Wir haben nur eine Botschaft. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wir haben nur eine Botschaft, Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Das braucht der Mensch, das ist gar nichts. Wenn er das hat, dann kommt alles andere. Und das muss klar sein, gerade in der Endzeit. Es geht darum, dass auch die Heide, und die Heide, das, wisst ihr, wer die Heide sind? Die Heide ist hier Albstadt. Wir Deutsche sind inzwischen eines der größten Heidevölker, das es überhaupt gibt. Das ist erschreckend, wie ein Volk innerhalb von 2-3 Generationen in ein totales Heidentum zurückfallen kann. Jetzt durch die Ost, praktisch durch die, ich sag's einmal, Aufhebung der Trennung Deutschlands, kann ja streiten, warum sie aufgehoben wurde. Wenn man sieht, durch einen runden Tisch, jeder, der weiß, was ein runder Tisch ist, der weiß letztendlich auch, was da immer dahinter steckt. Und letztendlich muss man ganz nüchtern sagen, kommt noch mehr Gottlosigkeit, und zwar ganz einfach. Im Prinzip hätte jetzt, ich sag's mal, der klarstehende Westen den atheistisch erzogenen Osten evangelisieren sollen. Was hat, fragt mal die Leute, was hat der Westen noch Russland gebracht? Was hat der Westen noch nach Ostdeutschland gebracht? Was haben wir noch Rumänien gebracht? Was haben wir rübergebracht in der Osten? Nur Dreck. Natürlich gingen Evangelisten rüber, gingen Missionare rüber. Aber für die Masse, ich sag's mal, im Kielwasser der Evangelisation, ging der Dreck rüber. Fragt mal die Leute, was rübergebracht wurde. Dreck. Und das müssen wir einfach nüchtern sehen. Es geht weiterhin darum, dass die Masse, die vielen Wasser, die Völker letztendlich den Menschensohn erleben. Reinigung durch Jesu Blut. Wir haben einen Trendzeug, keine andere Botschaft. Ich habe auch keine Angst vor dem Atomkrieg. Ich weiß, dass es genau fünf Kriege gibt auf dieser Welt. Fünf Weltkriege, lauter Offenbarung. Und der Bibel gibt es fünf Weltkriege. Zwei sind vorbei. Der dritte beginnt am Euphrat und Tigris. Der vierte beginnt im Tal Josaphat, in der Ebene von Harmageddon. Und der letzte wird um Jerusalem geschlagen werden. Am Ende vom Tausendjährigen Krieg, wir werden fünf Weltkriege haben. Also insgesamt noch drei. Da wollen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Das ist alles da. Wo der Saddam Hussein vor ein paar Jahren da unten angefangen hat zu zündeln, da ging es mir auch kalte Buckel runter. Ich habe mir ernstlich überlegt, da gesagt, Offenbarung 9, geht's jetzt los. War ein Vorläufer. So wie in der Bibel alles vorläufermäßig, offenbarungsmäßig läuft. Da kommt immer ein Vorläufer, dann ist wieder eine Zeit Ruhe, dann kommt schlimmer. Tschernobyl. Ich glaube, dass da mehr in die Luft ist. Oder dass nochmals in die Luft geht. Eins vorbei, dann wisst ihr warum. Es steht in der Offenbarung, das kam sogar in unserem kleinen Tagblättchen im Sonnen Alpkurier, Schmicha-Zeitung. Da stand wörtlich drin, ich habe das schön rausgeschnitten. Die Offenbarung erfüllt sich. Wenn man auf Ukrainisch, nämlich die Wermutspflanze, übersetzt, in der Bibel steht, es fiel ein Stern vom Himmel, der hieß Wermut. Da heißt es auf Ukrainisch Tschernobyl. Wisst ihr, das ist der Witz. Da ist viel mehr passiert, als wir alle erinnern. Wir werden bloß angelogen. Niemand hat gewusst, dass 1950 die Russen an der finnischen Grenze Atomrakete los ist und schon alles verseucht hat. Nur niemand gewusst. Wisst ihr, da gibt es so viele Dinge, wo wir keine Ahnung haben. Wir sind wirklich, Anführungszeichen, Hintermund zum Glück. Wir brauchen es auch nicht wissen. Weil geistig müssen wir nur das wissen, was der Johannes sah. Das ist das, was die Bibel will. Das, was Gott uns zeigen will. In seiner rechten Hand sind die sieben Boote der Gemeinde. Das heißt, er hat die Gemeinde in seiner Hand. Das ist schon mal der entscheidende Punkt. Er hat die Gemeinde in seiner Hand. Und mehr brauchen wir nicht wissen. Wir sind in Gottes Hand und aus dem Grund gehen wir in der Spur, wir gehen dem Lamme nach in seine Fußstapfen, wir folgen dem Jesus nach, der Rest ist uns egal. Jetzt offenbart er sich, und das ist jetzt ein großer Irrtum, es wird ja immer wieder so, das ist ja baulich, wenn man sagt, das zweischneidige Schwert aus dem Mund des Herrn Jesus, und dann Offenbarung 4, Entschuldigung, Hebräer 4, Vers 12, das zweischneidige Schwert des Geist und Seele, trennt, ich muss euch enttäuschen. Das sind zwei völlig verschiedene Worte. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Schwert. Ich habe es jetzt nochmal auf fast der ganzen Seite aufgelistet. Und zwar das Wort, das hier steht. Rumpfeia heißt es. Das war das barbarische Großschwert, zweischneidig, das man in der Regel mit zwei Händen geführt hat. Das heißt, es ist ein absolutes, breites, großes Schwert des Gerichtes. Und hier hat Herr Jesus das Schwert des Gerichtes. Das ist ganz wichtig. Er hat das Schwert des Gerichtes. Im Hebräer 4, Vers 12 hat er was anderes. Da hat er ein Machaira. Das ist ein kleines Opfermesser, wo durchs Opfer dem Gläubigen Geist und Seele trennt. Da hat er ein Messer. Das heißt, das Schwert, das aus seinem Munde geht für die Gläubigen, ist ein Opferschwert. Opferschwert. Zur Zurechtbringung der Gläubigen. Das Schwert, das aber aus seinem Munde geht, in der Offenbarung, ist ein Gerichtsschwert, um die Heide zu strafen und diesen antichristlichen Geist in die Zügel zu nehmen. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, ihr könnt eure Bibel präparieren, wenn ihr wollt, könnt sie kennzeichnen. Ihr dürft nur beim Schwert, das ist ein ganz einfacher Trick, da wo es große Schwert ist, macht er der E rot, gelb, grün, blau, irgendeine Farbe, und wo es kleine Schwert ist, macht er einfach nichts, gar keine Farbe oder andere, wo gut auffällt. Ihr könnt immer sehen, was ist Opfer, das Opfermesser, und was ist Gerichtsschwert. Also Opfermesser, Dolch, auf jeden Fall ein kleines Schlachtmesser. Und jetzt ist wieder interessant, sei Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Die Bibel sagt in 2. Korinther 4, Vers 6, dass da Jesus das Angesicht Gottes ist. Das heißt, die ganze Offenbarung Gottes des Vaters geschieht unter Herr Jesus. Er zeigt hier im Johannes nochmals in einer absoluten Einseitigkeit, dass alles von ihm, durch ihm und zu ihm ist. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird. Und er zeigt hier auch, dass letztendlich sein Angesicht uns zugewandt ist. Unser Angesicht kann ihm immer zugewandt sein, wenn er die Parallelstelle lässt. Zur Gnade, 2. Korinther 4, oder 1. Petrus 3 zum Gericht. Und das ist genau das, was wir nachher in Offenbarung 4 und 5 sehen werden. Entweder bekommt jemand der Herr Jesus als das Lamm Gottes oder als der Löwe von Juda. Eins von beiden. Entweder wendet er mir sein strahlendes Angesicht zu als Erlöser, dass ich im Angesicht Jesu Christi, der Vater im Himmel, finde und Versöhnung finde, oder er richtet mir das Angesicht entgegen in seiner Herrlichkeit als Richter, der dann Strafe wird und ich sage es einmal so, wo es dann keinen drinnen mehr geben wird. Das zeigt er hier nochmal. Und was jetzt ganz interessant ist, der Johannes in Vers 17, er bricht zusammen zu seinen Füßen wie tot. Und das ist der große Unterschied. Wenn heute diese falschen Visionen und Gesichter und diese falschen Christuserscheinungen geschehen, da bricht gar niemand zusammen. Da wird frommes Theater gespielt. Aber wenn man mal Jesus als Auferstandene begegnet, dann bricht man zusammen wie tot. Da passiert etwas. Selbst der Lieblingsjünger Jesu wird hier, ich sag's einmal, von den Füßen gerissen. Er bricht zusammen. Und so ist der Paulus zusammengebrochen. Und so ist der Jesaja zusammengebrochen. Wo er hier die Herrlichkeit Gottes sieht. Wo er schreit, wehe mir, ich bin unreiner Lippen. Könnt ihr in Ruhe nachlesen, der Paulus bricht zusammen, Jesaja bricht zusammen und der Johannes bricht zusammen. Wenn man Gott wirklich begegnet, dann bricht man zusammen. Das ist auch der Unterschied zwischen ein bisschen Religion und dem lebendigen Gott. Es kommt was Wunderbares. Was macht der Herr Jesus? Da liegt sein Jünger. Sein Jünger, der die falsche Haltung eingenommen hat. Sein Jünger, der einen Fehler gemacht hat. Sein Jünger, der abgedriftet ist. Sein Jünger, der nicht mehr in Ordnung war. Dem er sich erst offenbaren muss, jetzt legt er die Hand auf ihn. Wisst ihr, was das bedeutet? Identifikation. Hand auflegen ist immer Identifikation in der Bibel. Das heißt, er macht sich mit ihm eins. Wenn er in Ruhe nachguckt, die Berührung Jesu bringt in der Regel Reinigung. Die Berührung Jesu bringt Leben. Die Berührung Jesu rettet und die Berührung Jesu macht in der Regel die Menschen sehend. Wenn er das jetzt nochmal in Ruhe anguckt. Das heißt, der Johannes bekommt jetzt Reinigung für seine Fehlhaltung. Er bekommt neu geistliches Leben. Der Herr rettet ihn aus seiner Not, wo er drin ist auf Patmos. Und der Herr Jesus macht ihn wieder sehend. Und dann redet er zu ihm und sagt, fürchte dich nicht. Es gibt ja die Geschichte, dass es 365 Mal fürchte dich nicht in der Bibel gibt. Also ich habe schon zählt, aber ich habe keine 365 Mal gefunden. Das sind einfach so Geschichten. Wisst ihr, man darf nicht alles glauben, aber die Fromme erzählen. Man muss lieber nachgucken. Sondern da steht was ganz anderes. Er legt die Hand auf ihn und in dem Moment, wie er zu seinen Füßen liegt, da sagt er, fürchte dich nicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir bußfertig sind. Wenn wir aber nicht bußfertig sind, dann haben wir uns wohl zu fürchten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, Trennzeit, wenn wir bußfertiges Herz haben. Und das Einzige, wo noch fürchte dich nicht in der Offenbarung konnte, ist bei Offenbarung 2, Vers 10, wir werden es dann studieren, so Gott will, wo es darum geht, dass wir nicht fürchten sollen, was wir leiden müssen. Das heißt, in dem Moment, wenn der Herr Jesus die Hand auf uns legt, muss die Furcht von uns absolut weichen. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Wir brauchen uns auch nicht mehr zu fürchten vor dem, was letztendlich passiert. Und dann offenbart er sich. Jetzt wird er plötzlich wieder sehen. Und könnt ihr euch erinnern, was war denn die gewaltigste Offenbarung, die der Johannes empfangen hat in seinem Evangelium? Das war das Ego Eimi, dieses Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin, wo er ihm letztendlich gezeigt hat, dass der Jesus der Yahweh des Alten Testamentes ist, der alttestamentliche Bundesgott. Und in dem Moment, wie er die Hand auf ihn legt, wo ihm das fürchte dich nicht zuspricht, wo er wieder mit ihm in Ordnung ist, was passiert, sofort kommt die Offenbarung. Jetzt sagt er ihm, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Jetzt kommt sofort schlagartig wieder diese Offenbarung. Und immer das Gleiche, er war tot für die Sünde, er ist gestorben und er ist lebendig. Die Auferstehung war der Beweis, dass der Jesus wirklich für die Sünde bezahlt hat. Er bringt ihm nochmal bei und sagt, es ist doch klar, tot und lebendig. Es geht um den Baum des Lebens. Und Gott ändert sich nicht. Und der Erlöser ändert sich nicht. Gott ist derselbe. Ihr könnt es nachlesen in der Parallelstelle. Er zeigt ihm nochmals, es geht um dieses Leben, um dieses geistliche Leben. Das kommt durchs Blut. Er sagt zu ihm, ich bin der Lebende. Das müssen wir nochmal ganz nüchtern betrachten. Er ist Fleisch geworden. Er ist wirklich gestorben körperlich und er ist wirklich leiblich auferstanden. Und Paulus sagt, er lebt. Die Offenbarung 25, Vers 19 ist interessant. Was die Heiden mitbekommen haben vom Jesus. Darum bin ich gar nicht dagegen, gegen das Ansteckerle, Jesus lebt. Da bin ich sehr dafür. Das Rote kennt ihr ja. Das längliche, Rote. Jesus lebt. Und zwar, Apostelgeschichte 25, 19, dort heißt es, sondern sie hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen, und einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behaupte, er lebe. Das hat sich gemerkt. Die Heiden haben zwei Dinge doch gewusst, dass er wirklich gestorben ist und dass er jetzt lebt. Das heißt, dass er wirklich für die Sünde gestorben ist und dass er wirklich auferstanden ist. Und ich denke, es ist ganz, ganz entscheidend, wenn ihr nochmal nachlest, ich habe es da unter 18, unter Vers 18b aufgelistet, er war wirklich tot. Er hat für uns wirklich den Tod geschmeckt und wir sind versöhnt durch seinen Tod. Die Stelle möchte ich lesen, Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Und fällt euch auf, was hier der Johannes praktisch bekommt. Er bekommt eine Lektion. Der Jesus macht eigentlich nichts anderes, als dass er ihn durch seine Erscheinung und das Körperliche, die Erscheinung hat im Alten Bund, auch im Orient, eine viel größere Bedeutung gehabt. Er zeigt ihm hier durch sein Auftreten, durch seine Kleidung, durch sein Handeln, durch alles, was er hier letztendlich im Johannes offenbart, zeigt er ihm letztendlich die Erlösung. Er zeigt ihm nochmals ganz klar, ich bin dein Erlöser, um das geht's. Ich bin, der ich bin, nämlich der Gott des Alten Testamentes. Ich bin der Erlöser, der tot war, der wirklich gestorben ist für die Sünde, der Blut vergossen hat und der wirklich auferstanden ist, der wirklich lebt, der jetzt von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, so wie es hier steht, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was macht der Herr Jesus im Himmel? Wir haben studiert. Er ist unser hoher Priester, der uns vertritt Tag und Nacht. Mit was? Mit seinem Blut. Es dreht sich alles um die Rolle Jesu, um sein vergossenes Blut. Er hämmert am Johannes regelrecht nochmals ein und dann sagt er, mein Titel ist Amen. Das heißt, so sei es. Er zeigt sie nochmal, so ist es. Das erste und das letzte Wort. Und dann geht er nochmal zu ihm und sagt, ich habe die Schlüssel des Totenreiches, da steht im Griechischen Hades, und des Todes. Das heißt, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, er hat den Schlüssel zum Totenreich. Das heißt, ich bin mir vollkommen bewusst, ich werde mal im Wille Gottes sterben, nichts anderes. Paulus sagt, das Leben und Sterben, beides ist ein Gewinn, wenn es in Christus passiert. Und er hat Sehnsucht nach Jesus. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, gerade in der Endzeit. Keiner von uns weiß, was ihm in der Endzeit passiert. Wir wissen nicht, ob nur Verführung kommt. Wir wissen nicht, ob nicht auch Verfolgung kommt. Das kann absolut passieren. Das ist ganz wichtig. Das bringt trotzdem Johannes nochmal ganz, ganz klar bei. Er hat den Schlüssel zum Tod. Er hat den Schlüssel zum Totenreich. Und ich möchte nochmal betonen, alle anderen 11 Apostel mussten sterben. Er nicht. Er durfte den natürlichen Tod sterben. Alle anderen sind einen gewaltsamen Märtyrertod gestorben und kein sehr schöner teilweise. Und das ist ganz entscheidend. Er bringt ihm nochmal bei für die Endzeit und sagt, es geht letztendlich um den Menschensohn, um sein vollkommenes Opfer, um die Erlösung. Nur bei ihm ist Wahrheit, nur bei ihm ist Klarheit, nur vom Wort Gottes her, wenn man ganz eng im Herr Jesus bleibt. Und selbst wenn du sterben musst, ich habe die Schlüssel. Das heißt, er gibt ihm hier Zurüstung, wie es weitergeht. Ich möchte einfach bitte von deiner Parallelstelle nochmal zu lesen. Ich habe das so intensiv aufgelistet, damit sie in Ruhe nachstudieren können. Und dann gibt er nochmal den Befehl zum Schreiben. Und ich denke, jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Teil. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Jetzt plötzlich, merkt ihr etwas? Der Johannes war nicht mehr in der Lage, Gott zu dienen. In dem Moment, wie er die Begegnung mit dem Herrn Jesus hat, er die Hand auf ihm legt, er seine Haltung ändert, die volle Erlösung wieder annimmt, ist er in der Lage, sofort zu handeln. Jetzt kann er wieder schreiben. Und Gott gibt ihm jetzt wieder Befehl zu schreiben. Und der Jesus ist ja das Wort Gottes. Das heißt, er schreibt jetzt auf die Offenbarung Gottes. Und jetzt sagt er ihm ganz klar, was er aufschreiben soll. Und da steht was, was man leider im Deutschen nicht übersetzen kann, aber steht absolut nicht hier, was hier steht. Und zwar, da steht, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Da steht praktisch bei dem, was ist, steht Mehrzahl. Es ist fast nicht übersetzbar. Ich habe mal nachgeschlagen und habe versucht, ein paar ganz wörtlich genaue Übersetzungen habe versucht. Schau, das Wort was, das heißt, das ist Plural. Da steht praktisch, schreibe, welche du gesehen hast und welche sind und welche nach diesem geschehen sollen. Das ist jetzt auch nicht perfekt, aber so der Spur nach geht es in die Plural, welche die geschehen sollen. Und damit würde sich das wiederum auf das beziehe, was er vorher gesehen hat, dass er nämlich am Tag des Herrn war. Das heißt, es würde um diese Gesichte gehen. Es würde um diese Gesichte gehen, die er hier gesehen hat, Mehrzahl. Es würde wiederum um das gehen, was man schon in der Einleitung gesehen hat, was er gesehen hat, was er sah. Was hat er denn gesehen? Ganz nüchtern. Keine Theologie. Man braucht, im Prinzip darf man den Grundtext gar nicht brauchen, von der Übersetzung her. Was hat er denn gesehen, wenn man es alles vergessen und sagt, was hat er gesehen? Er hat gesehen, der Herr Jesus, als er sich rumdreht. Er hat gesehen, letztendlich hier die Gemeinde. Und er hat gesehen, der Tag des Herrn. Die drei Sachen hat er gesehen. Das sind genau die drei Dinge, um die es geht. Dieses ganze Gerichtsgeschehen des Tages des Herrn, das hängt ursächlich damit zusammen, für einen Mensch, dass er mit dem Herr Jesus in Ordnung ist, zur Gemeinde Jesu gehört, dass da alles in Ordnung ist, dann kann er diesem Tag ruhig begegnen. Ansonsten nicht. Und das ist das, was er gesehen hat. Und dann erklärt er, wenn man das in Ruhe anguckt, was er gesehen hat, ist das, was er sah, was ist, die sind, da kann man jetzt sagen, entweder die Gemeinden, das wäre die Gemeindezeit bis Römer 11, 25, 26, dass die Zeit der Heide endet mit der Wiederkunft Jesu und wenn dann der Heilige Geist über Israel ausgegossen wird. Und was nach diesem geschehen soll, das heißt der Tag des Herrn, wir sind wieder bei 1. Thessaloniker 5, Abvers 1. Das heißt, er sagt hier nochmals, gibt wiederholt der Auftrag und sagt so, und jetzt darfst du schreiben. Was er jetzt aber nochmal macht, er weist jetzt nochmal auf die Sterne hin, und er weist nochmal auf die Gemeinde, auf den Leuchter hin. Er weist nochmal darauf hin, dass da Menschen gibt, die hat eine bestimmte Verantwortung vor Gott. Es muss klar sein. Gott wird auch die, ich sag's mal, die Gläubigen, die heute der Abfall begünstigen und die heute die Türe aufmachen, die wird Gott zur Rechenschaft ziehen. Er wird die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, was sie geschehen lassen. Ich denke, es ist ein ganz entscheidend wesentliches Merkmal der Endzeit. Wisst ihr, manchmal macht man sich mitschuldig, indem man einfach zuguckt. Es steht ja ein Kirchentag vor der Tür. Ich bin mal gespannt, was kommt. Also ich kann mich sehr gut an den Kirchentag in München erinnern. Das ist wohl jede Gotteslästerung bis zum offenen Spiritismus, die es auf dieser Erde gibt, ist wohl geschehen. Wisst ihr, man muss einfach sehen. Er sagt hier, er hat die Verantwortliche in seiner Hand. In dem Bereich, wo ich Verantwortung habe, muss ich als Gläubiger, bin jetzt Ältester einer Gemeinde, das heißt, ich bin für hier verantwortlich. Das heißt, Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen, was hier drin passiert, geistlich. Er wird jemand, der zum Beispiel Kinderarbeit macht, zur Verantwortung ziehen, was in der Kinderarbeit passiert. Es wird jemand, der Erwachsenearbeit macht, den wird er zur Verantwortung ziehen, was er in der Arbeit macht. Immer dort, wo ich arbeite, wird mich Gott zur Verantwortung ziehen, was ich mache. Das macht er hier nochmal klar und sagt, er hat die in seiner Hand. Und genauso hat er die Leuchter. Und ihr wisst ja, was Gott mit dem Leuchter macht, wenn er nicht mehr in Ordnung ist. Er kickt ihn um. Er stößt ihn um. In dem Moment, wie er ihn umkippt, ist aus. Das ist das Einzige, was ich fürchte für eine Gemeinde, dass Gott den Leuchter umkippt. Wenn er den Leuchter umkippt, ist aus. Ich war in Laodicea. Ich habe Laodicea gesehen. Ich bin in der Türkei gewesen, in diesen Städten Ephesus, Myrna, Milet, aber die Sendschreiber waren. Wenn du siehst, was noch fast zwei Jahrtausende noch übrig ist, rechtes Christentum ausgelöscht. Also ein paar schwierige Gemeinden in Istanbul, die kämpfen natürlich unter schwierigsten Umständen. Aber mehr hat es nicht mehr. Das heißt, da sieht man, was passiert, wenn Gott einen Leuchter umstößt. Dann ist aus. Und ich denke, da ist nochmal ganz wichtig, er zeigt hier, wir haben eine Verantwortung. Die Verantwortung, die kann man Johannes nicht abnehmen und uns nicht. Wir müssen in dieser Spur laufen. Er zeigt ihm hier, da ist ein Menschensohn. Das ist der Auferstandene. Der ist nicht mehr wie vorher, das ist anders. Aber es geht darum, dass er Mensch geworden ist, dass er Blut vergossen hat. Es geht darum, dass er für Wahrheit die letzte Instanz ist. Es geht darum, dass wir nur bei ihm erfahren, was Wahrheit ist. Nur er war rein, alle anderen sind von der Sünde behaftet. Nur er ist der, der diese Augen wie Feuerflamme hat, der alles sieht. Nur er kann letztendlich entscheiden, was richtig und was falsch ist, auch in der Endzeit. Er wird Gericht ausführen. Und die richtige Haltung diesem Erlöser gegenüber ist Kapitulation, zusammenbrechen. Dann kommt man auch durch die Endzeit. Dann legt er die Hand aufs Haupt und dann schickt er einen an die Arbeit. Und wenn er einen an die Arbeit schickt, dann macht er hier nochmals klar, um was es letztendlich geht. Und bei der ganzen Offenbarung ging es darauf, er ist tot gewesen, ist jetzt lebendig, er hat Blut vergossen, jetzt lebt er. Das heißt, da ist ein Hohepriester, der lebendig ist, der uns den Dienst tut. Das heißt, ich habe alles, was ich brauche, um durch die Endzeit zu kommen. Ist alles da. Ich darf nur nachfolgen, wie ein kleines Kind. Nur eins ist klar. Die Entscheidungen werden fallen, ob ich hinter dem Erlöser reinlaufe, genauso wie es hier der Johannes erlebt hat, ob ich mich ausrichten lasse, ob das alles in meinem Zentrum ist, oder ob ich was anderes mache. Hinterher, in Kapitel 2 und 3, kommt das Tor der Buße. Mich würde es brennend interessieren, es steht leider nicht in der Bibel. Vielleicht kann man es mal fragen in der Ewigkeit. Was hat der Johannes? Was hat der Johannes wohl gedacht? Oder was hat sich im Herz vom Johannes abgespielt, als der Herr Jesus begonnen hat, diese 7 Cent Schreibe ihm zu diktieren? Als er ihm das Schaden der Gemeinde Jesu gezeigt hat. Wisst ihr, was die erste Gemeinde ist, die ihm zeigt? Es war seine Gemeinde, es war Ephesus. Johannes war der Bischof der Gemeinde von Ephesus. Er zeigt ihm zuerst seine eigene Gemeinde. Das würde mich hochgradig interessieren, was dann passiert ist, ob er dann das zweite Mal zusammengebrochen ist. Die Bibel sagt nichts mehr. Aber etwas ist klar, Geschwister, wir müssen etwas tun. Und ich denke, das ist auch die Quintessenz aus dieser Offenbarung Jesu Christi hier im ersten Kapitel. Wir müssen beginnen zu denken, wie Gott denkt. Wir müssen aufhören, menschlich zu denken. Wir dürfen nicht denken, wenn es die Welt tut, ist normal. Wir dürfen nicht glauben, weil es in die Medien kommt, dass es stimmt. Ich habe mal eine Kollegin gehabt, die hat immer gesagt, es stimmt ganz sicher. Sag ich, wie kommst du da drauf? Ihr wusst, dass es verlogen ist. Dann hat sie gesagt, mit strahlendem Gesicht, es kam im Fernsehen. Da konntest du ihr nicht mehr helfen. Aber auch das, was in den Medien kommt, ist großteils gelogen. Es gibt nur einen einzigen Platz, wo wir prüfen können, ob es die Wahrheit ist, bei dem der Feuerflamme Auge hat, nämlich von der Bibel her. Ihr müsst alles von der Bibel her betrachten. Wir müssen von der Bibel her alles sehen. Und dann werden wir begreifen. Und dann werden wir sehen, dass es in der Bibel nur um eines geht, um Jesu Blut. Dann sehen wir, dass es nur um den Erlöser geht. Und dass in der Endzeit viel Wirbel geschehen wird, dass der Teufel viel Theater machen wird. Er wird eine Schau inszenieren. Er wird auch in frommen Kreisen die tollsten Dinge passieren lassen. Ihr werdet sehen, die unklaren Kreise werden ein ungeheures Wachstum erleben. Es wird herrlich sein, die Welt wird zu denen reinspringen und wird sagen, herrlich. Ich habe schon gesehen, wie manchmal die Augen leuchtet, wenn ein toller Gemeindesaal ist. Das spielt alles keine Rolle. Wisst ihr, lieber versammle ich mich im Kohlekeller und bin klar beim Blut Jesu, als im schönsten Saal und bin daneben. Das ist immer ganz klar. Ich habe lieber 5 Aufrechte um mich rum, wie 500 Halbe. Immer in der Hoffnung, dass ich selber ein Aufrechter bleibe. Ihr versteht mich richtig. Ist die Gnade Gottes, ist gar nichts. Aber wir müssen lernen, hier stur zu sein. Geistlich uns zurückzubilden auf dieses Kapitel 1. Und wenn der Lieblingsjünger Jesu es nötig hatte, dass er Buße tut, dass er sich neu auf den Herr Jesus ausrichtet, wie viel mehr mir? Und ihr werdet jetzt, so Gott will, 7 Gemeinde kennenlernen, die nächsten 2 Kapitel, wo wir ganz genau sehen werden, was Gott vor allem in der Endzeit will, wo wir aufpassen müssen. Wenn wir das haben, dann wird er uns noch beibringen, wie es im Himmel zugeht, wie Anbetung geschieht. Und dann erst, ich habe es mal ausgerechnet, vielleicht sind es 17 Abende, ich weiß es nicht. Aber dann erst kommen die apokalyptischen Reiter. Und in dem Verhältnis müssen wir uns auch der Endzeit nähern. Zuerst wir. Und dann sehen wir, was passiert. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du dich deinem Lieblingsjünger Johannes so geoffenbart hast und dass du auch als Hohepriester diesen Dienst uns tun willst, dass wir nicht verblendet werden durch dieses Endzeitgeschehe, sondern dass du uns zeigen willst, dass es im tiefsten Grunde darum geht, diesem Tag des Herrn, diesem Fallstrick zu entfliehen durch die Reinigung, durch dein Blut, und dass das entscheidend ist, dass du gestorben bist, dass du verstanden bist und dass es nur bei dir Wahrheit gibt. Ich möchte einfach bitten, dass du uns Gnade gibst, dass wir in deinen Fußstab verwandeln dürfen, dir dem Lamme folgen dürfen, wohin du gehst, dass du uns so auch durch diese böse Zeit führst, weder links noch rechts abweichend. Man möchte nicht lau werden, möchte aber auch nicht extrem werden, sondern dir dem Lamme folgen, wohin du gehst, auf dass du mit uns, mit jedem von uns persönlich zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Weiß jemand ein Lied?